Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Hallo lieber René und hallo an alle, die uns zuhören bei unserem Podcast mit Herz und Hake. Und wir sagen schon mal Happy New Year, denn es geht um den Januar.
Jawohl, das Gartenjahr fängt wieder an. Ja, wir haben den Januar und es kann wieder losgehen. Ja, bei vielen kribbelt es ja schon in den Fingern. Ja, das ist, wenn Weihnachten und Neujahr vorbei ist, will man ja schon gleich wieder in den Garten. Ja, kann man machen.
Das heißt, wir starten mit vollem Elan in das neue Jahr und somit auch in das neue Gartenjahr. Und jetzt könnte man ja denken, Januar, das könnte man vielleicht auch ein bisschen entspannt machen im Garten. Aber du wirst uns gleich erzählen, was im Januar alles so auf unserer To-Do-Liste steht. Aber lass uns doch erstmal, bevor wir richtig ackern und werkeln, schauen, gibt's jetzt noch etwas, weil das fragen wir uns ja in jedem Monat, was blüht? So schön bunt, das blüht jetzt.
Also blüht eigentlich immer noch das, was also auch im Dezember geblüht hat. Das blüht jetzt halt noch die Zaubernuss natürlich, dann der Schneeball sozusagen, so ein Winterschneeball, der Winterjasmin, die Winterkirsche und was man natürlich auch so, die Stiefmütterchen, ja, wenn die können auch schon so langsam so ein bisschen mal eine Blüte zeigen, wenn die Sonne da ist. Und die Christrosen sind natürlich auch voll in der Blüte.
Wer da noch mal ein paar Infos haben möchte, auch zur Zaubernuss, kann noch mal in die Folge vom Dezember hören. Denn ich kannte ja die Zaubernuss nicht, aber du hast schön erzählt, also da gerne noch mal reinhören. Stiefmütterchen kommen jetzt so langsam. Ich habe gelernt, Alpenveilchen ist ja eine Lieblingspflanze von dir. Wie sieht's aus mit den Stiefmütterchen?
Ja, auch. Also geht auch. Also ich mag aber lieber die Hornveilchen, weil die besser und länger blühen und da stehe ich dann eher drauf. In meinen Blumenkästen kommen die Hornveilchen rein, weil ich die schöner finde mit den kleinen Blüten und die blühen halt viel stärker.
Also lieber Hornveilchen als Stiefmütterchen. Der Garten im Januar. Was macht denn diesen Monat aus? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Also diesen Monat macht es aus, dass man es losleben kann. Ja, also das ist halt immer, also die eine oder andere haben wir vielleicht auch zu Weihnachten oder irgendwie vielleicht auch irgendein Aussaatset oder weiß ich was geschenkt bekommen. Es kann losgehen. Das heißt also, ich fange nämlich schon an mit der Aussaat. Und wer dann, ja ich sag mal, ob der Fensterbank irgendwie so ein kleines Gewächshäuschen hat oder irgendwie, ja es gibt ja so Fensterbank-Gewächshäuser, da geht's los und zwar kann man Artischocken schon aussehen, man kann Auberginen aussehen, man kann Brokkoli aussehen. Ganz, ganz wichtig ist halt Paprika, ja, und Chili, die werden jetzt ausgesät und es kann schon langsam losgehen. Es ist halt immer wichtig, es kann, aber muss noch nicht. Das Problem ist halt einfach, dass wir jetzt immer noch eine lichtarme Zeit haben. Also alle, die sich noch ein bisschen Zeit lassen wollen und sagen, ach, ich mache das lieber im Februar, geht das auch. Aber alle, die es eben nicht abwarten können, da geht es eben auch. Ganz wichtig, dass es nicht zu warm ist. Das heißt, damit die nicht vergeilen und so schießen. Das heißt also, erstmal, sobald man sieht, dass die Saat aufgegangen ist, sollten sie halt ein bisschen kühler stehen, damit sie nicht so vergeilen.
Das heißt, unter den meisten Fensterbänken ist ja die Heizung.
Genau, zur Keimung ist das eine wunderbare Sache, na, das ist halt immer, weil dann der Boden wärmer ist als die Luft, da geht jede Saat auf, aber danach sollten sie irgendwo hinten stehen, wo es dann entweder irgendwo da, wo die Heizung nicht an ist, wo es wirklich ein bisschen kühler ist, aber eben nicht zu warm, weil sonst wirklich werden die zu lang.
Und welche Erde benutze ich denn, um diese einzubringen?
Grundsätzlich, es gibt die zwei Fraktionen. Die erste Fraktion, die immer Aussaaterde nimmt, die kauft sich dann Aussaaterde, das andere. Die zweite Fraktion ist es die Erde selber macht. Zum Beispiel nimmt man dann die Erde von Maulwurfshügeln. Ja, dafür ist er nämlich auch gut und mischt die schön mit Sand. Ja, das ist, und dann wird dort ausgesät. Manche packen die Erde auch nochmal am Backofen, die wird dann da gedämpft. So, wir haben das früher gemacht, früher in der Ausbildung wurde die Erde gedämpft, da hatten wir einen Erddämpfer. Da wurde montags immer die Erde gedämpft, die man so ist die Woche über gebaut hat. Das hat immer echt sehr unangenehm gerochen. Und das kann man natürlich auch machen, muss man aber nicht. Also normalerweise ist das völlig ausreichend, wenn man so eine Maulwurfshügel nimmt und die sammelt und dann da ein bisschen Sand mit einarbeitet und die da ein bisschen durchsiebt, ist das eine wunderbare Sache und da kann man auch fast alles drin aussäen.
Und weißt du was, jetzt merke ich auch, was ich schon mal falsch gemacht habe, denn du hattest mir vor langer, langer Zeit schon mal von der Maulwurfserde erzählt, also bin ich losgezogen und habe Maulwurfserde gesammelt.
Ja.
Und die wurde steinhart im Topf und wahrscheinlich der Fehler, dass ich sie nicht aufgelockert habe mit Sand und nicht durchgesiebt habe.
Genau, die muss gemischt werden mit Sand, genau, das ist wichtig.
Ja, siehst du, das war mein Fehler und ich fühlte mich sehr fortschrittlich, aber das war der Fehler.
Ja, nee, das sollte man auf alle Fälle machen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Und spielt es eine Rolle, wie tief dann die Saat in die Erde gesteckt wird?
Also da gibt's eine ganz einfache Regel. So dick wie der Saatkorn ist, so dick wird die Saat abgedeckt.
Ah, okay, das heißt, ist das jetzt, sagen wir mal, ein halber Zentimeter Erde drauf?
Ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Also, und umso größer die Saat ist, umso tiefer kann sie. Eine Erbse, die kann, was ich was, weil die Erbse hat richtig viele Reservestoffen. Die kann auch ein bisschen tiefer, die kann 3 Zentimeter, da kommt die hoch und das ist überhaupt gar kein Problem. Kann auch 5 Zentimeter, die kommt auch die 5 Zentimeter nach oben. Aber eine ganz feine Saat, eine ganz kleine Saat, zum Beispiel eine Begonie, das ist immer eine ganz witzige Sache. 1 Gramm Begoniensaat kann bis zu 60.000 Pflanzen bringen.
Wow.
Ja, jetzt muss man sich mal reinziehen und nur sich vorstellen, wie ich dann 1 Gramm Begoniensaat dann vereinzeln wollte. Also das funktioniert so nicht. Also darum, und das sind Lichtkeimer, die werden einfach wirklich nur, so eine Begoniensaat haben wir früher immer mit Sand gemischt, das heißt mit Quarzsand wird die Saat immer wieder gemischt und dann wurde nur noch dieser Quarzsand auf die Aussaatkisten verteilt und darin wuchsen dann die Begonien, also Eisbegonien, ja, kennt man vielleicht noch, ist nicht unbedingt immer noch so, früher der absolute Renner auf Gräbern und so wurde immer Eisbegonien gepflanzt, ist heute auch nicht mehr ganz so. Aber es gibt halt eben ja Pflanzen, wo die Saat wirklich so klein ist und ja, die müssen unbedingt sofort ans Licht. Das heißt, die dürfen dann eben nicht tief im Boden sitzen.
Wie viel Wasser braucht denn die Saat, um richtig zu gedeihen?
Ja, also ganz wichtig, die Saat sollte natürlich während der Aussaat, während der Keimphase immer feucht sein. Immer während der Keimphase, das ist ganz wichtig. Und nach der Keimphase, dann darf man, wenn die dann da sind, dann darf man sie ein bisschen trockener halten. Und das ist ganz wichtig. Es gibt so einen Trick, damit sich kein Moos oder kein Schimmel bildet, kann man die Erde zum Beispiel mit Vogelsand abdecken. Das heißt, es wird ausgesät und dann kommt Vogelsand drüber und durch dieses Vogelsand ist die Erde ein bisschen geschützt und die Pflanzen sind widerstandsfähiger.
Okay, also Vogelsand kriege ich ja in jedem Baumarkt.
Ja, das ist so. Man kann natürlich auch Quarzsand nehmen, aber Quarzsand kriegt man meistens so in 25 Kilo Säcke. Da muss man dann schon ja eine Menge aussehen. Aber mit Vogelsand, das ist dann eben, wenn man eben nur für den Hausgebrauch aussät, ist Vogelsand dann eben auch einfacher.
Wann topfe ich denn dann die kleinen Keimlinge um und in größeres Gefäß? Wann dürften die nach draußen?
Ja, wenn sie denn hoch genug sind, so wenn sie dann, weiß ich was, 5 Zentimeter hoch sind, man sieht es ja immer an dem Keimblatt. Das heißt, das Keimblatt sitzt dann ganz oben an der Spitze und dann hat man so einen langen Trieb und dann werden die pikiert sozusagen, man nimmt sie raus und topft sie bis auf die Höhe des Keimblatts dann tiefer in den Boden und so können sie sich dann gut entwickeln.
Das bedeutet das Wort pikieren.
Ja, genau, da werden die pikiert, das heißt also aus der Saatschale werden sie vereinzelt, pikiert, in Töpfen und werden dann so tief gepflanzt, dass die Keimblätter ein kleines Stückchen also über dem Boden sitzen.
Okay.
Ja, und dann wachsen die.
Kann ich denn eigentlich auch, weil du sagtest vorhin schon Artischocke, Aubergine und so weiter, aber was ist denn zum Beispiel mit Spargel? Würde das auch funktionieren?
Also Spargel, das ist das nicht die Zeit. Es gibt 2 Arten von Spargel, die man aussehen. Man kann einmal Spargelpflanzen nehmen. Die kann man das ganze Jahr über pflanzen, das ist überhaupt kein Problem. Eine Spargelpflanze, die wird gepflanzt wie Salat, einfach in den Boden gesetzt und fertig. Aber es gibt auch diese Spargelrhizome, die man dann pflanzt, so wie man es früher immer gemacht hat. Das heißt, dann muss man aber einen großen Graben graben sozusagen. Und das ist jetzt noch viel zu kalt, man kann da ja, das ist jetzt noch nicht die richtige Zeit. Da muss man wirklich warten, wenn der Boden offen ist, weil man muss wirklich einen tiefen Graben buddeln. Da kommt Kompost rein, da werden die Pflanzen reingelegt und dann wird das alles abgedeckt, dann wird es vielleicht noch angehäufelt. Also im Moment, ja, Spargel können wir noch nach hinten legen.
Okay, und das scheint mir dann ja auch ein bisschen komplizierter zu sein. Eher für fortgeschrittene Gärtner und Gärtnerinnen.
Genau, aber darum ist es besser, man nimmt Spargelpflanzen, weil das kann jeder machen. Ja, das jeder, der Salat pflanzen kann, der kann auch Spargelpflanzen setzen.
Ah, okay. Ja, spannend. Gibt's denn eigentlich auch, abseits von Gemüse, Blumen, die ich jetzt schon pflanzen oder säen kann?
Also eigentlich nicht. Der Blumen würde ich jetzt noch warten. Da würde ich jetzt nochmal. Wir haben ja diese Kaltkeimer, die haben wir alle ja schon drin. Die sind ja alle schon ausgesät. Die stehen draußen in Schalen im Garten irgendwie, weil sie diese Kälteperiode brauchen. Aber alle anderen, da würde ich noch abwarten. Da kommen wir noch dazu. Da muss man noch ein bisschen die Finger ruhig halten.
Und im Garten, gibt's da schon was zu tun? Der Boden ist wahrscheinlich noch wahnsinnig kalt, vielleicht sogar auch noch gefroren. Gibt's Gartenarbeiten?
Also es ist immer so, wenn der Boden offen ist, das heißt, wenn er nicht gefroren ist, dann kann man halt dort jetzt im Januar oder auch Ende Januar mal gucken, dass man mit der Grabbelgabel den Boden ein wenig auflockert, der tief gefroren war, einfach mal zwischendurch ein bisschen anheben, damit Luft an den Boden kommt, das kann man halt machen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn es sehr kalt ist, sollte man auch nicht unbedingt irgendwelche Sträucher und Gehölze schneiden, was man ja auch immer machen kann. Das sollte man wirklich nur dann machen, wenn frostfrei ist. Ja, also ich kann ja meine Äpfelbäume, mein Kernobst, also wirklich bis Mitte März schneiden. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Was ich jetzt machen kann zum Beispiel ist halt, ich kann jetzt anfangen mal vielleicht meine Frühbeete zu bauen. Ja, das heißt die Frühbeete so vorzubereiten. Das heißt also dann abzudecken, vielleicht auch mit Pferdemist zu füllen oder so, damit die Frühbeete aktiv werden sozusagen, dass ich dann eben zeitiger aussehen kann in meinem Frühbeet, weil ja durch das Einbringen von Pferdemist zum Beispiel, das entsteht ja Wärme im Boden dann. Also ich packe erst Pferdemist rein und dann auf dem Pferdemist kommt dann der Gartenboden und dieser Pferdemist erwärmt den Boden. Und wenn ich dann eine Folie oder also ein Folienhaus oder früher hat man eben auch ein Glashaus darüber gehabt, also so ein Glasfenster, dann ist es einfach wärmer als draußen und dann kann ich halt eben schon vorziehen. Ja, das ist wichtig. Was ich auch machen sollte, ist natürlich, also immer gucken, wenn ich Gewächshäuser habe, das ist auch ganz wichtig, also immer gucken, wenn es geschneit hat, immer vor Schnee schützen, ja, also so, also auch wenn man nur so ein kleines Gewächshaus hat aus dem Baumarkt und wenn da die Schneelast drauf liegt, kann das schon mal schnell einstürzen. Also da sollte man unbedingt ein bisschen aufpassen, ja, genauso wie auf meine Pflanzen. Das heißt, also wenn da viel Schnee drauf liegt, also wirklich gucken, die Schneelast kann schon Schaden verursachen. Also da sollte man auch noch mal ein bisschen drauf achten.
Das heißt, ich gucke immer, wenn zum Beispiel auf meinen Hortensien viel Schnee ist, dass ich das ein bisschen abmache.
Genau, das kommt immer drauf an. Wenn ich natürlich meine Bauernhortensien habe, da darf der Schnee ruhig drüber bleiben, weil die Bauernhortensien dann geschützt sind in den Schnee. Aber alles, was so auseinanderbrechen kann, so was so ein bisschen, also ein Rhododendron oder so, da kann schon passieren, wenn da viel Schnee drauf ist, dann brechen einzelne Äste ab. Und darauf sollte ich halt achten, dass das nicht passiert.
Wir haben ja in den vergangenen Monaten auch immer schon mal gesprochen, dass wir auch für Insekten und kleine Tiere in unserem Garten was tun können. Gibt's da im Januar auch noch welche, die bei uns sind und muss ich da vielleicht nochmal nachlegen in meiner Pflege?
Also für die Insekten brauche ich eigentlich nichts machen, die sind alle in der Winterruhe. Und wenn ich wirklich im Herbst dafür gesorgt habe, dass meine Äste und meine Zweige alle liegen blieben und dass ich nicht alle Stauden so stark zurückgeschnitten habe, dann überwintern die dort da jetzt drin. Und dann mache ich gar nichts. Die lasse ich da jetzt schlafen, ja, die störe ich jetzt auch nicht. Und das ist kein Problem. Was passieren kann zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel so Winterlinge oder so jetzt anfangen zu blühen, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht kaputt latsche. Also immer mal gucken, ja, das ist immer ganz wichtig, dass man, wenn man dann durch den Garten geht, dass man dann auch diese feinen oder die kleinen Triebel, die dann eben schon aus dem Boden kommt, dass man die nicht kaputt tritt. Also das ist halt nochmal wichtig, da sollte man nochmal ein bisschen drauf achten. Also wenn der Boden nicht gefroren bin, kann ich natürlich auch noch ein bisschen was pflanzen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich vergessen habe, also auch im Januar, kann ich noch, wenn der Boden nicht gefroren ist und ich irgendwo im Supermarkt noch irgendwo binnige Krokusse und Narzissen oder sowas finde, kann ich die im Januar noch pflanzen, damit sie dann noch blühen. Das geht noch. Also ich muss sie halt nur noch in den Boden kriegen. Manchmal kann das wirklich ja eine billige Variante sein, eine günstige Variante, noch mal ein paar Frühblüher in den Garten zu bekommen. Ne? Das ist halt auch nochmal wichtig. Wenn man jetzt durch den Garten geht, dann gibt's zum Beispiel bei vielen Pflanzen so Wurzelausläufer. Also man sieht jetzt zum Beispiel bei einer Zwetschge oder bei der Kirsche oder bei anderen Gehölzen oder auch beim Flieder, dass aus der Wurzel Ausläufer kommen. So, das ist jetzt die richtige Zeit, diese Ausläufer ja zu entfernen, mit einem Spaten auszugraben oder mit abzuschneiden. Das ist eben auch eine Aufgabe, die man jetzt machen kann. Ne?
Und was ist, wenn ich das jetzt vergesse? Ist das schlimm?
Naja, diese Wurzelausläufer, die fangen natürlich an, richtig, die wachsen dann wild durch meinen Garten, nicht wahr? Das heißt also, dann habe ich dann irgendwo, ich sag mal, den Flieder, wo ich ihn gar nicht haben möchte, ja. Das ist der Sanddorn, wo ich ihn nicht haben möchte, und Pflaumen oder Kirschtriebe irgendwo mitten im Garten, und das will ich eigentlich nicht haben, und darum muss ich darauf achten, dass ich die wegbekomme.
Es gibt ja auch einige vielleicht, die sich gerade darauf vorbereiten, einen Garten anzulegen und jetzt noch keinen haben, aber sich schon mal ein bisschen informieren möchten und hier zuhören. Wenn ich eine Fläche habe und einen Garten anlegen möchte,
ja,
so jetzt, ich möchte jetzt frisch starten im neuen Jahr, gibt es da so ein paar Tipps von dir, wie man so einen Garten vielleicht auch plant? Gibt es da vielleicht auch eine App oder gibt es Tools oder so?
Ja, also es ist jetzt im Winter natürlich eine gute Zeit, um sich Gedanken zu machen. Also man muss halt einfach wissen, okay, also grundsätzlich muss man immer wissen, okay, wie viel Zeit habe ich? Ja, das ist das Erste, was man sich immer, das kann ich, also ich sag mal, wenn ich wenig Zeit habe und der Meinung bin, ich habe einen 1000 Quadratmeter großen Garten, geht das voll in die Hose. Ja, also das ist erstmal der Grundsatz. Man muss erstmal sehen, okay, was will ich für einen Garten? Möchte ich Selbstversorger sein? Okay, dann reichen mir 200, 300 Quadratmeter Gemüsegarten, um mich selbst zu versorgen, wenn ich das gut mache. So, dann habe ich nur ein bisschen Rasenfläche für die Kinder und ein paar Obstbäume. So, und dann muss ich halt gucken, okay, komme ich, ja, 500 Quadratmeter Garten, ich sag mal, ist eigentlich völlig ausreichend. Ja, man braucht also alles, was da drüber ist, ist dann wirklich viel Arbeit. Da muss man halt sich im Klaren sein, okay, wie viel Zeit oder wie viel private Zeit möchte ich dann investieren? Ja, und das ist halt das Erste, was man halt eben erst machen soll. Und dann, wenn ich das weiß, muss ich mich halt entscheiden, was mag ich, ja? Das ist halt einfach, wenn ich allergisch gegen Äpfel bin, muss ich halt so wissen, dass ich, wenn ich Äpfel anbaue, alte Sorten anbaue. Ja, wenn ich ja keine Johannisbeeren mag, brauche ich auch keine anbauen. Also solche Dinge, also wirklich gucken, okay, was mag ich, was schmeckt mir gut und was baue ich mir an. Dann macht man sich natürlich auch einen Aussaatplan. Das heißt also, ich mache mir genau einen Plan und gucke, okay, was will ich in meinen Garten pflanzen, was will ich aussehen. Was passt zusammen, was passt nicht zusammen, wer schlägt sich, wer verträgt sich, immer zu wissen, okay, Starkzehrer pflanze ich niemals neben Starkzehrer, also Starkzehrer neben Schwachzehrer, und dann gucken, was war vorher da drin. Das heißt, habe ich einen neuen Garten, der wo lange nichts drin war, dann fange ich an mit Kartoffeln, weil die Kartoffel mein Boden erstmal auflockert. Das heißt, das erste Jahr gibt's dann eben ein Kartoffeljahr, aber das ist halt das, was dafür sorgt, dass das Unkräuter unterdrückt wird, dass der Garten erstmal fruchtbar wird. Also solche Dinge muss ich mir erstmal Gedanken machen. Und wenn ich das, ja, und dann arbeite ich da langsam drauf hin.
Aber man muss schon so ein bisschen mit Plan daran gehen und nicht einfach drauf loswerkeln, oder? Das ist schon wichtig.
Ja, also das gibt aber Menschen, die machen so einfach drauf los, und das funktioniert auch. Also die machen einfach Learning by Doing. Ja, das geht einfach los. Auch das geht. Aber es gibt halt eben auch die Leute, die alles so akribisch planen, ja, aber ich muss immer sagen, und das ist immer ganz, ganz wichtig, das Erste, was man lernt, wenn ich anfange zu gärtnern, ist Scheitern. Und das ist völlig egal, das sind die Leute, die akribisch planen oder die Learning by Doing machen, beides das Gleiche. Ja, beides das Gleiche, also das ist halt einfach so, auch wenn ich alles super gut plane, heißt es nicht, dass alles super gut funktioniert. Na, also das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Aber das ist ja das, was ausmacht.
Aus Fehlern lernen ist auch eine Devise im Garten dann.
Ja, ja, auf alle Fälle, das gehört dazu. Ganz wichtig. Aus Fehlern lernen, ja, gucken und schauen, was habe ich falsch gemacht, und lernen, dass Mutter Natur zeigt mir alles. Ja? Mutter Natur zeigt mir immer, wenn ich was falsch mache. Und wenn ich das annehme, weiß ich, was ich im nächsten Jahr besser mache.
Und dafür muss man einfach noch ein bisschen aufmerksam sein, ne? Und gucken, was sind so die Zeichen und was sagt die Pflanze mir, was sagt der Boden mir.
Und das lernt man aber erst mit den Jahren. Also ich werde nicht morgen Selbstversorger, das geht nicht. Ja? Das ist halt einfach so, ich kann mir das vornehmen und muss ich mal lernen. Und dann, wenn ich dann Selbstversorger werde, dann sage ich ganz einfach, in den ersten Jahr ernährt man sich vielleicht dann nur noch von Mangold und Kartoffeln, weil das Einzige ist, was richtig gut funktioniert hat. Das sind die Tomaten vielleicht, die auch noch gut funktioniert haben. Aber das fängt schon bei den Radieschen an, die dann verwurmt sind, oder ja, die Bohnen, die nicht aufgelaufen sind und so. Aber dann lernt man dann daraus. Dann weiß man dann ganz genau, okay, Und man muss halt immer hinterfragen, was kann die Ursache sein? Und das ganz wichtig ist, auch mal die alten Hasen fragen. Erst recht, wenn man zum Beispiel sich einen Kleingarten genommen hat. Also wirklich dann auch mal den Nachbarn fragen, dem alten Kleingärtner, der das schon 20 Jahre macht, und sich ruhig die Tipps von dem holen. Also ich habe immer gelernt, man darf mit den Augen klauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man auch, damit man immer guckt, was macht der andere, wie macht er das und wie kann ich mir das zunutze machen.
Was würdest du sagen, bis man so ein bisschen Gefühl hat für den einen Garten, welches Gemüse funktioniert und so. Wie viel Zeit muss man da auf jeden Fall haben? Sind das 2-3 Jahre? Sind das eher 4-5 Jahre?
Nee. Also ich sag einfach mal so, wenn man da richtig Interesse hat und wenn man sich da richtig reinkniet, 2-3 Jahre und dann läuft das richtig gut.
Ja, aber das ist ja abzusehen. Das geht ja noch, finde ich.
Ja, das ist okay. Das ist halt immer ganz wichtig. Wenn man da richtig Spaß dran hat, ist wie mit jedem Hobby. Wenn ich da richtig Spaß habe an meinem Hobby, dann geht das relativ schnell, weil ich ja mich auch immer erkundige und immer nachhake und mir vielleicht auch selber Notizen mache und gucke, ja, wie habe ich es im letzten Jahr gemacht, habe ich vielleicht zu früh angefangen. Das große Problem bei vielen Gärtnern ist immer, dass sie einfach zu früh anfangen. Also wer nicht so die Ahnung hat, wer anfängt, der sollte im Januar noch gar nichts aussehen. Ja, dann bleibt man im Januar dann wirklich die Planungszeit, ja, im Januar vielleicht den Garten ein bisschen aufräumen, dann vielleicht irgendwie so eine Benji-Hecke anlegen, so, ja, das heißt, wenn man einen Strauchschnitt hat, dann irgendwie dann sein ganzes Grundstück mit so einer, ja, so einfassen damit und strukturieren, das kann man jetzt alles schon machen, aber eben noch nicht aussehen.
Dein Morgen wird's grüner Top-Tipp vom Pflanzenarzt beschäftigt sich ja auch mit dem Aussehen, nämlich Chili und Paprika. Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Genau. Chili und Paprika ist eine Pflanze, die sehr lange braucht. Das ist aber die Frage. Die ganze große Frage ist immer, warum muss ich denn eigentlich vorsehen oder aussehen? Das ist doch blöde. Das macht doch die Natur auch nicht. Da kommt da auch keiner und sieht da irgendwo was aus und trotzdem wächst alles. Aber diese Pflanzen, die wir vorsehen, kommen nicht aus unseren Regionen. Ja, die kommen aus Regionen, wo es keine Kälte gibt, wo es warm ist. Und die brauchen eine viel längere Kulturzeit. Und darum müssen wir sie vorsehen. Ja, das heißt also, die Paprika würde in unserem Breitengraden nicht wachsen können, weil die viel zu kurz ist, die Zeit. Und das müssen wir halt kompensieren, indem wir aussehen, indem wir sie vortreiben, vorziehen. Ja, und da gibt's natürlich so bei der Paprika und bei der Peperoni, das ist halt, die brauchen halt wirklich ganz lange, bis die keimen. Warum? Wenn man sich mal so eine Saat angeguckt hat, dann ist die sehr hart. Das heißt also, da gibt es so ein paar Tricks, um das alles ein bisschen vorzuziehen. Das heißt, wenn man das mal vergessen hat, wenn man dann anfängt, ob man sagt, meine Güte, es ist ja schon Ende oder Mitte März und jetzt habe ich voll vergessen. Was kann man machen? Man nimmt diese Saat und man sieht also eine Saatspitze, kann man da sehen. Und diese Saatspitze, die kann man so auf leichtes Schmirgelpapier nehmen und 2-3 Mal über ganz feines Schmirgelpapier reiben. So, und dann nimmt man diese Saat, packt sie 24 Stunden in Wasser. Das heißt also, die wird in Wasser gepackt und keimt dann und quillt vor. Und dadurch kann man wirklich die Keimdauer maßgeblich reduzieren. Also dadurch, dass sie halt eben nicht mehr diese Kraft aufwenden muss, um diese harte Schale sozusagen zum Aufweichen zu bringen, kann man, die Keimzeit absolut verkürzen. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe das schon mehrmals probiert und es funktioniert richtig gut.
Und dadurch, dass ich das so über Schmiegelpapier reibe, reißt es quasi oder wird es oben so ein bisschen angeschnitten wahrscheinlich, ne?
Genau, dann ist sozusagen schon so ein kleines Löchlein und dann kann die Feuchtigkeit schon in die Saat eindringen und dann ist sie feucht und dann kann sie anfangen zu treiben und zu wachsen.
Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, die ein oder andere, die Chili- oder Paprikapflanze auch überwintert hat. Das hattest du ja schon mal erzählt, man kann sie auch reinholen und bei,
genau,
ich glaube, es waren so 15 Grad überwintern.
Ja, also von 8 bis 15 Grad, je nachdem, was man gerne möchte. Das heißt also, wenn ich sie zurückgeschnitten habe, meine Paprikapflanze, dann habe ich sie kühl überwintert bei 8 Grad. Ja, und dann fange ich jetzt demnächst an, sie wirklich umzutopfen, pack sie in frische Erde, in großen Töpfe, stelle sie hell, damit sie wieder austreibt und damit sie wieder wachsen kann.
Wann mache ich denn das? Also jetzt noch nicht im Januar?
Nein, das würde ich so Ende Februar machen. Ende Februar würde ich die nehmen, solange sollten die noch in Ruhephase sein, Ende Februar, dann dürfen die langsam, weil dann auch die Tage, man merkt ja schon, Tage werden langsamer, außer ich habe Zusatzlicht, dann kann ich das auch schon früher machen.
Also so ein Pflanzenlicht zum Beispiel.
Ja, das nutze ich eigentlich. So Pflanzenleuchten, also auch für die Aussaat. Das ist heute überhaupt kein, ja, das ist, die haben, was ich was, wenige Watt, das sind alles LEDs. Da kann man wirklich sich mal ein bisschen erkundigen. Da kann man für wenig Geld und auch für wenig Energie. Das heißt also, das kostet auch kaum Geld aus der Steckdose, wenn man dann seine Pflanzen belichtet. Und da kann man zum Beispiel eben die Aussaat auch im Keller machen.
Ah, okay, dann würde es auch auf dem Dachboden funktionieren. Es hat nicht jeder einen Keller, sondern eher einen Dachboden.
Auch das.
Da würde das auch gehen.
Dachboden geht auch mit der Zusatzbelichtung, ja, mit der LED-Lampe, die da, mit der Schaltuhr und dann wird das eingestellt und dann funktioniert das.
Ja, super. Kann man doch den Platz ein bisschen nutzen, wenn es nicht vollgestellt ist.
Aber es darf natürlich kein Frost auf dem Dachboden sein, ist klar.
Da muss man vielleicht vorher dann oder zwischendurch wahrscheinlich auch immer mal gucken, ne? Kannst es ja nicht einfach da laufen lassen. Bisschen Pflege gehört ja dann auch dazu, ein bisschen Pflanzen-Sitting quasi. Gibt es noch etwas im Januar, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Also es ist ganz wichtig, ganz viele haben ja einen Weihnachtsbaum, also einen Topf zu Weihnachten gehabt und möchten den gerne in den Garten pflanzen und warten, bis es Frühling wird und so und wollen wir ihn dann raussetzen. Aber das große Problem ist halt, dieser Weihnachtsbaum, der würde in der Wohnung kaputt gehen. Das heißt, der würde kaputt gehen und würde dann nicht mehr anwachsen. Darum ganz, ganz wichtig, Weihnachtsbaum so schnell wie möglich raus in den Garten. Irgendwo dann, wenn der Boden gefroren ist, irgendwie schattigen Ecke stellen, ja, der darf auch einfrieren, das macht dem überhaupt nichts aus. Und sobald der Boden ein bisschen locker ist, Loch buddeln, Baum rein, angießen und dann ist gut. Und dann wächst der auch an und dann wird es auch ein schöner Baum, also und wird es auch ein Weihnachtsbaum im Garten sein.
Und den kann ich dann zum nächsten Weihnachten wieder rausholen?
Kann man zum Beispiel wieder rausholen, aber oft sind es so, dass die Leute dann den Weihnachtsbaum draußen im Garten dann schmücken und dass da dann der Weihnachtsbaum weiter wachsen kann.
Also man muss ihn nicht entsorgen, man kann ihm ein zweites Leben quasi schenken.
Genau, und auch was wichtig ist, ist auch nochmal ein Tipp. Ich bin kein Freund von Streusalz, aber ganz oft wird ja bei Glatteis und so auf den Straßen immer Streusalz gestreut. Immer bitte darauf achten, wenn ich irgendwelche Beete am Rand habe oder so, dass dort kein Streusalz reinkommt oder so. Auch ich selber, wenn ich Streusalz streuen sollte, weil es vielleicht nicht anders geht, immer darauf achten, Streusalz versalzt den Boden und sorgt dafür, dass Bäume, die am Straßenrand stehen oder eben Sträucher, dass die darunter leiden. Also darum immer ganz wichtig, also wirklich mit dem Streusalz wirklich ganz, ganz vorsichtig umgehen oder lieber Split nehmen und auf Streusalz ganz verzichten.
Und wenn du sagst, sie leiden dann darunter, was kann das zur Folge haben, dass sie nicht mehr richtig blühen, dass sie Krankheiten bekommen?
Nee, das hat damit zu tun, dass sie vertrocknen. Es ist wie, als wenn wir zum Beispiel auf dem Meer schippern und wir uns von Salzwasser dann, wir haben kein Süßwasser und trinken nur noch Salzwasser und das passiert uns das Gleiche, was ist den Bäumen passiert. Ja, das ist halt genau, das heißt also, wir dehydrieren, wir vertrocknen und das machen eben auch die Bäume.
Sind sie dann verloren oder kann ich sie dann noch retten?
Nee, dann sind sie verloren. Das ist halt das große Problem. Also wenn ich es merke, kann ich immer noch viel wässern, um diese Salze auszuspülen. Ja, das ist halt immer, das ist halt auch ganz wichtig. Wenn ich merke, dass da vielleicht Streusalz an meinen Pflanzen gekommen ist, dann sollte ich also wirklich ganz viel Wasser nehmen und mit viel Wasser eben die Salzkonzentration dann verdünnen. Dann ist das auch nicht ganz so dramatisch. Das ist die einzige Möglichkeit, die dann hilft. Viel, viel Wasser.
Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und ganz genau gucken, wo das Streusalz landet.
Genau.
Super, das waren ja schon ein paar Sachen, die wir jetzt im Januar angehen können oder beachten müssten. Das neue Jahr startet also auch im Garten wieder mit voller Motivation und Elan. Wer noch mehr Tipps haben möchte, kann bei dir bei Instagram vorbeischauen, auf deinem Account Pflanzenarzt oder in dein Buch reinschauen. Und du machst ja auch immer eine Sprechstunde. Das heißt, wenn man ein dringendes Problem hat, kann man auch an deiner Sprechstunde teilnehmen.
Genau, immer dienstags um 19 Uhr ist eine Live-Sprechstunde. Kann man, je nachdem, wo man ist, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Und je nachdem, wenn man da irgendwo unterwegs ist, bin ich um 19 Uhr live. Und dann kann man ja seine Frage live stellen und ich beantworte die Fragen dann immer live.
Das ist doch eine gute Möglichkeit, wenn ein dringendes Problem vorhanden ist oder man nicht weiter weiß im Garten und mal kurz deinen Rat braucht. Dienstags, 19 Uhr. Wunderbar. Das machst du auch das ganze Jahr durch?
Das mache ich das ganze Jahr durch. Also manchmal, wenn ich mal Urlaub habe oder so, dann kann das mal ausfallen, dann mache ich es dann mal Mittwoch. Aber so grundsätzlich ist es halt immer, ich versuche halt immer dienstags das zu machen.
Wunderbar, große Empfehlung an dieser Stelle. Und wir hören uns dann wieder, wenn es um den Februar geht.
Ja, wunderbar. Also, dann Ulrich kommt immer näher. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.